Radio SRF.
SRF 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Eric Facon. Im Wochenrückblick zur Romandie gehen wir als erstes in den Kanton Neuenburg, genauer nach La Chaux-de-Fonds. Dort wurden dem Stadtrat Jean-Charles Le Gris von der SVP diese Woche sämtliche Dossiers entzogen. Ich habe unseren Mitarbeiter Ron Hochuli von Radio-Television Suisse gefragt, warum.
Ja, wie der Blitz hat dieser Entscheid in La Chaux-de-Fonds eingeschlagen. Es kam alles völlig unerwartet. Doch zuerst waren die Vorwürfe an Jean-Charles Le Gris ziemlich vage. Die Regierung warf ihm erst vor, in seinem Departement ein Klima der Angst geschaffen zu haben. Es war bereits die Rede von Mobbing, von Autoritarismus und Fehlbenehmen. Doch es wurden keine konkreten Details genannt. Die Regierung hatte zwar einen Bericht erarbeiten lassen, doch dieser blieb und bleibt heute noch geheim.
Nun, denn man entzieht einem Stadtrat die laufenden Dossiers. Aber was sagt denn der Angeschuldigte selbst?
Zuerst stritt er einfach ab oder versuchte zumindest, das Ganze zu bagatellisieren. Er verteidigte sich, indem er sagte, er sei einfach sehr ehrgeizig, verlange viel von sich selbst und vielleicht zu viel von seinen Mitarbeitern. Doch es ging in Tat und Wahrheit offenbar nicht bloß um berufliche Erwartungen und Maßstäbe, denn in den letzten Tagen kamen einzelne Details ans Tageslicht. Wie Jean-Claude Le Gris Mitarbeiter zwang, zum Beispiel vor dem Weihnachtsbaum ein Lied zu singen, wie er einer Frau in seinem Departement fragte, ob sie gerade Periode hätte, was ihr Verhalten wohl erklären würde, und noch weitere solche Episoden, die nur schlecht zum Amt eines Staatsrats passen.
Das sind schwere Vorwürfe, die sich da formulieren aus diesen Geschichten. Wie könnte jetzt diese Geschichte denn zu Ende gehen?
In der Zwischenzeit hat sich die Regierung neu organisiert, hat die Dossiers von Le Gris unter den vier anderen Mitgliedern verteilt und tagt wie üblich in Anwesenheit notabene des SVPlers, der auch mitreden darf, aber keine eigenen Themen mehr auf den Tisch bringen kann. Nun ist es natürlich klar, bei dieser Situation kann es langfristig nicht bleiben. Es wird jetzt erstens ermittelt, bis es dann zu einem Entscheid kommt, ob Le Gris Stadtrat bleiben kann. Zweitens ist anhand der verschiedensten Elementen auch die SVP am Überprüfen, die eigene Partei von Le Gris, ob er überhaupt in der Partei bleiben darf.
Wenn man diese Geschichte nun anhört, dann hat man das Gefühl, man wird seltsamerweise erinnert an etwas, was ebenfalls im Kanton Neuenburg passiert ist, nämlich die Affäre Enna von ungefähr vor einem Jahr.
Ja, ziemlich eindeutig. Man kann sich vielleicht erinnern, Frédéric Enard war freisinniger Kantonsrat. Er hatte seiner Freundin einen Job in seinem Departement verschafft und selber wirtschaftspolizeiliche Ermittlungen geführt, zum Teil mitten in der Nacht, was natürlich ganz klar über sein Amt hinausging. Folgedessen nannte man Enard nur noch der Sheriff von Neuenburg und die Affäre rund um ihn wurde zur regelrechten Zerreißprobe für die Regierung, bevor er dann keine andere Wahl mehr hatte, als zurückzutreten, nachdem auch Strafverfahren gegen ihn eröffnet wurden. Und fast ironisch kann man noch anfügen, ist es, dass Enard nun wieder politisiert, auf Gemeindeebene ausgerechnet in La Chaux-de-Fonds, im Revier sozusagen von Le Gris, wo Enard eine neue Partei gegründet hat.
Wechseln wir das Thema, aber bleiben wir in Neuchâtel, Ron Hochuli. Da ist eine Affäre ausgebrochen rund um einen Journalisten. Der Kollege heißt Ludovic Rocky und schreibt für Le Matin. Rocky hatte eine Plagiatsgeschichte veröffentlicht, laut der sich ein Professor der Universität Neuenburg des Plagiats schuldig gemacht habe. Soweit jetzt mal diese Geschichte. Aber dann kam es zu einem sehr merkwürdigen Eingreifen des Justizapparates. Was ist denn da passiert, Ron Hochuli?
Es hört sich ein wenig an wie ein Drehbuch eines schlechten Krimis. Vor einigen Tagen, noch vor 7 Uhr morgens, klingelten Polizisten, ein Staatsanwalt und ein Informatikspezialist an seiner Haustür mit einem Durchsuchungsbefehl. Rocky war nicht da, aber seine Frau schon. Sie wurde befragt und nach anderthalb Stunden nahmen die Polizisten den privaten Computer und den Arbeitscomputer der Frau mit. Rocky, das hätte die Justiz wohl sehen bzw. lesen können, befand sich in Locarno, wo er aus dem Filmfestival berichtete. Auch er bekam dann Besuch von der Tessiner Polizei und musste seinen beruflichen Computer und sein Handy abgeben. Dies weil es nach der Veröffentlichung seiner Geschichte zum Plagiat an der Uni Neuenburg zu einer Strafe kam gegen Rocky für üble Nachrede, Verleumdung und Amtsgeheimnisverletzung. Dieser Klage folgte dann die Eröffnung eines Verfahrens und nun sind natürlich auch die Quellen von Rocky in Gefahr, wenn man bedenkt, dass seine Computer beschlagnahmt wurden. Momentan allerdings sind die Daten noch von der Justiz versiegelt.
Dennoch, der Quellenschutz in der Schweiz, der ist ja recht ausführlich. Ist das nicht gefährlich? Könnte es da nicht einen Präzedenzfall geben?
Für viele Spezialisten ist die ganze Geschichte völlig übertrieben und ohne rechtlichen Grund. Erstens dürfte es relativ einfach sein, für Rocky der Klage zu entgehen als Journalist. Zweitens ist man hier bei einem administrativen Fall, einen kleinen Fall. Es geht hier nicht um Leben und Tod oder um Pädophilie, um schwere Delikte, die ausnahmsweise dazu führen können, dass juristische Behörden weniger Verständnis zeigen für Quellenschutz. Doch dass man ein privates Haus durchsucht und auch noch die Frau des Journalisten befragt, die nichts mit dem Ganzen zu tun hat, dafür haben die wenigsten Medienrechtler Verständnis. Erstens, weil es sich bloß, wie gesagt, um eine Plagiatsaffäre handelt. Zweitens, weil gerade die Journalisten durch die Medienfreiheit zusätzlich geschützt sein sollten.
Aber wie stellt sich jetzt die Kantonsregierung von Neuenburg dazu?
Ja, es ist hier im Grunde genommen nicht das Geschäft der Kantonsregierung, sondern der Justiz. Doch man hätte bestimmt den einen oder anderen Kommentar erwartet und der kam nicht. Die neue Regierung, die im März ja vollumfänglich erneuert wurde, bleibt zu sämtlichen Affären in Neuenburg mucksmäuschenstill. Und so langsam fragen sich einige im Kanton, ob das Gremium das nötige Leadership und den nötigen politischen Mut auch mit sich bringt, um den Kanton aus der Krise zu führen.
Aber schweigt man einfach, damit die Wogen geglättet werden? Denn in Neuchâtel geht ja nicht alles rund, wie man weiß.
Die Regierung hat mehr oder weniger ein einfaches Spiel, sei es im Fall Legri oder eben im Fall Rocky. Und sie kann ruhig sagen, naja, die Geschichte in La Chaux-de-Fonds, die muss die Gemeinde bzw. die Gemeinderegierung unter sich ausmachen. Und im Fall Rocky ist es eben eine juristische Angelegenheit und es gibt ja die Machten. Trennung. Doch diese Affären zeigen auch, wie hoch die Erwartungen an die Regierung sind, dies nach einer verlorenen Legislatur mit der Affäre Enar, mit noch weiteren kleineren Skandälern, mit einer Wirtschaft, die in Neuenburg nur schlecht funktioniert. Und diese Affären zeigen auch, dass eben die Regierung lieber still bleibt. Und dafür hat man zwar noch ein wenig Verständnis, doch die Zeit läuft langsam ab. Man erwartet nun konkrete Reformen. Man erwartet ganz eindeutig, dass die Regierung eben auch Leadership zeigt.
Ein drittes Thema, Ron Hochuli, der Schulanfang. Die Sommerferien, die sind vorbei und manche Schülerinnen und Schüler werden damit Neuerungen in der Schule konfrontiert, zum Beispiel im Kanton Waadt. Was hat sich da geändert?
Es ist ein neues Schulgesetz in Kraft getreten, die das System einmal mehr auf den Kopf stellt. Kaum ein Kanton, muss man sagen, hat so oft Schulreformen erlebt wie die Waadt und dies seit beinahe einem halben Jahrhundert. Nun ist eine der Hauptveränderungen, dass aus den drei verschiedenen Niveaus, die es in der Sekundarschule gab, zwei werden. Bislang war es so, dass es ein Vorgymnasium gab, eine Mittelstufe und ein sogenanntes Optionsniveau, das in Tat und Wahrheit eher eine Sackgasse war mit nur sehr wenigen Perspektiven für eine Lehre für die Schüler, die in dieser Stufe landeten. Nun ist es aber so, dass mit zwei Optionen mehr Schüler ins Vorgymnasium kommen.
Aber so etwas muss doch Diskussionen ausgelöst haben, jetzt gerade bei den Eltern zum Beispiel.
Ja, und wie? Denn es gibt eindeutig Ängste, dass so mit mehr Schüler das Niveau auch automatisch senken wird. Rein statistisch gesehen ist das bereits zu bemerken, denn dieses Jahr kommen fast 45% der Schüler der betroffenen Altersgruppe ins Gymnasium. Vor ein paar Jahren waren es noch ein Drittel. Und ja, das gibt einigen zu denken.
Und was sagen die Schulbehörden denn?
Für Anne-Kathrin Lyon, die Waadtländer Bildungsdirektorin, war es vor allem wichtig, dass die dritte, unterste Stufe wegfällt. Sie sei stigmatisierend gewesen und habe bei den Schülern zu einer Art Absitzen und Warten geführt, mit der Hoffnung, dass man vielleicht doch noch eine Lehre findet. Auf der anderen Seite, was das Vorgymnasium betrifft, will sie Eltern wie auch Lehrkräfte beruhigen. Die Anforderungen werden in Zukunft angepasst und auch erhöht, wenn nötig. Und die Mobilität zwischen den Stufen, sei es nach oben oder nach unten, die wird auch erleichtert. Worte, die vielleicht die einen oder anderen ein wenig beruhigen, doch was in der Watt vor allem tröstend wirken könnte, ist die schweizweite Einführung von HARMOS. Denn seit Jahrzehnten, ich habe es angedeutet, haben die Reformen und Pilotprojekte in der Watt Tradition, als ob es im Kanton ein Leitmotiv geben würde, quasi unter dem Motto, wir machen es anders. Und diese Zeiten, die scheinen nun zur Vergangenheit zu gehören.
Aber sind jetzt die Wattländer eigentlich die einzigen in der Romandie, die ständig alles ändern?
Nun, der HARMOS-Schritt, der ist bestimmt besonders groß in der Watt, was das Vorgymnasium bzw. das Sekundarniveau betrifft. Ganz einfach, weil es der einzige welsche Kanton war, der überhaupt noch drei Niveaus hatte. Die Reformen, die mit HARMOS entstehen, sind auf anderen Niveaus auch für andere Kantone happig. Denkt man zum Beispiel an den Kindergarten. Bislang hatte Freiburg nur ein obligatorisches Kindergartenjahr. Nun mit HARMOS werden es zwei und das bringt auch Probleme mit sich im Kanton Freiburg. Denkt man nur an die nötigen Infrastrukturen, an die Größe der Schulen, an die Anzahl Lehrkräfte und somit muss auch Freiburg über die Bücher mit dieser neuen Reform. Anderswo, zum Beispiel in Genf und in Neuenburg, könnte das Ganze institutionell gesehen ein bisschen einfacher über die Bühne.
Ron Hochuli von Radio Television Suisse.
SRF 4 News, die Woche im Tessin.
Die Tessiner Kantonsregierung traf sich diese Woche zu ihrer ersten Sitzung nach der Sommerpause. Dabei ging es um die Kantonsfinanzen. Denn während des Sommers waren die fünf Regierungsräte aufgerufen, Sparmöglichkeiten in ihren Departementen zu finden. Ich habe unseren Mitarbeiter im Tessin, Gerhard Lob, gefragt, ob das gelungen ist.
Nun, im Großen und Ganzen ja, so scheint es zumindest. Finanzministerin Laura Stadis hatte vorgegeben, dass 120 Millionen Franken aufzutreiben seien, um das Defizit von 2014 von 239 auf 119 Millionen Franken zu reduzieren. Eben 120 Millionen Franken weniger. Aber, so hieß es diese Woche, immerhin 100 Millionen habe man auftreiben können, doch 20 Millionen fehlen am Ende weiterhin.
Und wo hat man denn dieses Geld gefunden, diese 100 Millionen?
In dieser Hinsicht blieb die Regierung noch sehr allgemein. Da hieß es, etwa 50 Millionen sollten echte Sparmaßnahmen sein, etwa beim Personal. 30 Millionen will man Mehreinnahmen generieren, das heißt zum Beispiel Gebühren erhöhen oder auch Kausalabgaben, das heißt für Leistungen, etwa Zertifikate des Staates, die ein Bürger verlangt. Schon heute bezahlt man ja dafür. Und am Ende gibt es noch 20 Millionen, die zu Lasten der Gemeinden gehen sollen, also eine Art Umverteilung.
Aber heißt das jetzt, dass alle Probleme gelöst sind?
Nein, ich denke nicht, denn der politische Zündstoff wird erst noch kommen, wenn die einzelnen Sparmaßnahmen dann wirklich auf dem Tisch liegen. Denn wer kann allgemein dagegen sein, dass man 50 Millionen einspart? Aber wenn es dann konkret wird, dann werden die Positionen rauskommen. Auch steht im Übrigen noch der Vorschlag von Erziehungsdirektor Manuele Bertoli im Raum. Er hatte ja vorgeschlagen, die Einkommensteuern für eine Übergangsfrist von 2 Jahren um 5% zu erhöhen, um das Defizit abzubauen. Ein Vorschlag, der sehr viel Staub aufgewirbelt hat, aber bisher einzig von der SP unterstützt wird. Steuererhöhungen, ja, das ist für viele bürgerliche Parteien und natürlich vor allem die Lega dei Ticinesi und SVP im Kanton Tessin, das ist ein absolutes Tabuthema und Bertoli hat sich da etwas in die Nesseln gesetzt, aber wie gesagt, der Vorschlag ist offenbar dann auch im Staatsrat noch gar nicht wirklich konkret diskutiert worden.
Eine konkrete Sparmaßnahme ist aber bereits kommuniziert worden und da geht es nämlich um den Bahnverkehr. Die S-Bahn-Linie 10, der Tilo, die wird nur noch bis Chiasso geführt und die Strecke bis Como Albate Camerlata, die wird eingestellt.
Ja, das ist richtig. Und diese Kommunikation überraschte diese Woche. Es zeigt nämlich tatsächlich, was dieses Sparprogramm ganz konkret bedeutet. Und es ist eigentlich schade, denn diese grenzüberschreitende S-Bahn, die über Chiasso hinaus bis in den Süden von Como führte, das war ein wichtiges Projekt im Rahmen des öffentlichen Verkehrs im Tessin und der angrenzenden Lombardei. Ein wichtiges Projekt, um den öffentlichen Verkehr zu stärken.
Aber aus welchen Gründen wird jetzt diese Linie eingestellt?
Nun, man hat eine Kosten-Nutzen-Analyse gemacht und nach 5 Jahren, diese Linie wurde im Dezember 2008 in Betrieb genommen, hat man gesehen, dass doch die Nutzerzahlen sehr tief liegen. Man redet von 300 Personen pro Tag und das bei 17 Zugspaaren. Also das ist wirklich sehr schwach und man muss bedenken, diese Linie, die ganz in Italien ist, wird ausschließlich vom Tessin und von Tessiner Gemeinden finanziert und das mit rund 3 Millionen Franken im Jahr. Da muss man sagen, das ist doch sehr viel Geld für einen kleinen Effekt und offenbar sind nicht sehr viele Grenzgänger bereit, auf die S-Bahn umzusteigen. Eine traurige Realität, die sich aber einfach nicht wegdiskutieren lässt.
Bleiben wir bei einem Verkehrsthema. Diese Woche weilte der neue Bau- und Umweltminister Michele Barra zu Gesprächen in Bern beim Bundesamt für Straßen und Verkehr. Aber er brachte keine guten Nachrichten mit nach Hause.
So ist es, denn Barra wollte wissen, wie es um die Autoverbindung A2, A13 steht. Das ist ja ein Projekt, über das man schon seit mehr als 20 Jahren spricht. Es soll das Locarnese mit der Gotthard-Autobahn bei Bellinzona verbinden. Es gab schon Volksabstimmungen, da hat man Varianten abgelehnt. Nun wurden neue Varianten vorgeschlagen und Bern unterbreitet, im Dezember nämlich. Doch, das war die Neuigkeit von Barra. Man hat keinen Schritt vorangemacht. Im Moment ist das Projekt erstmal eingefroren.
Aber warum ist das so?
Wie Barra nach diesem Arbeitsbesuch erklärt hat, ist diese Verbindung A2, A13 nämlich eng an die Volksabstimmung vom 24. November zur Erhöhung der Autobahnvignette auf 100 Franken geknüpft. Sollte die Erhöhung vom Volk abgelehnt werden, entfällt nämlich die Finanzierung für diesen neuen Autobahnabschnitt. Da hat der Bund Klartext geredet. Barra wurde das wohl zum ersten Mal so richtig klar. Und es steht also viel auf dem Spiel an diesem 24. November. Denn er kämpft ja eisern für diese Verbindung. Und auf der anderen Seite, ja, notabene, er ist ein Mitglied der Lega dei Ticinesi, die gegen die Erhöhung der Vignette auf 100 Franken kämpft. Also er findet sich jetzt zwischen den Fronten wieder. Im Übrigen braucht das Tessin auch noch Gelder aus Bern für andere Straßenprojekte, wie etwa die Umfahrung Biagio Agno. Also diese Abstimmung vom 24. November wird doch sehr, sehr wichtig für das Tessin.
Bei den Gesprächen in Bern ging es auch um den hoffnungslos überlasteten Autobahnabschnitt zwischen Lugano und Melide, was war denn da das Ergebnis?
Nun, dieser Abschnitt ist wirklich das Nadelöhr geworden im Tessin. Fast jeden Morgen und Abend gibt es dort kilometerlange Staus im Berufsverkehr und das Ganze verschlimmert sich häufig durch Baustellen. Nun hat eben der Besuch von Barra in Bern dazu geführt, dass man den Antrag gestellt hat beim Bundesamt für Straßen, dass es weniger Baustellen geben soll und da kam offenbar eine Zusage. Es soll nur noch zwei Großbaustellen geben, nämlich der Anschluss in Mendrisio und die Erneuerung des Tunnels San Salvatore.
Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, Gerhard Lob. Diese Woche fand in Lugano der sogenannte Posträuberprozess statt. 6 Personen wurden zu 18 Monaten Haft bedingt verurteilt, am Ende aber nicht wegen eines versuchten Überfalls, sondern wegen versuchten Diebstahls. Hat hier der Berg eine Maus geboren?
Nun, es geht um einen Fall, der recht viel zu diskutieren gab, denn es waren 5 Napolitaner, die nun verurteilt wurden und sie waren Anfang Jahr in einer spektakulären Polizeiaktion in einem Bordell von Lugano verhaftet worden. Sie waren zuvor von italienischen Ermittlern beschattet worden und dann kamen die Informationen eben an die Ermittlungsbehörden im Kanton Tessin und die Tessiner Polizei schlug zu. Man war sich damals sicher, dass diese Bande einen Raubüberfall auf ein Postbüro in Pazzallo bei Lugano geplant hatte. Sie wollten sich dabei als Postbeamte verkleiden und sie konnten auf einen Mittäter bauen, der vor Ort in dieser Post eben gearbeitet hatte. Auch der wurde übrigens diese Woche verurteilt.
Aber wie gesagt, nicht wegen des geplanten Überfalls.
Genau, denn es gelang der Anklage nicht, dies plausibel zu machen. Am Ende, auch gemäß den Aussagen der Beteiligten, wollte man zwar einen Colpo Grosso machen, wie es so heißt, also mehr als 1 Million Franken rauben. Da lag zu einem bestimmten Zeitpunkt viel Geld für die AHV-Auszahlungen und das wussten sie. Aber wie gesagt, sie wollten das nur in Anführungszeichen Strichen klauen und keinen bewaffneten Raubüberfall machen. Da hat sich dann am Ende die Verteidigung durchgesetzt. Aber unter dem Strich zeigt dieser Fall eben auch auf, wie diese grenzüberschreitende Kriminalität doch schon sich verbreitet hat. Und das gibt doch schon manchmal zu denken, diese Art auch der Vorbereitung von Überfällen oder zumindest von Diebstählen in wirklich größerem Umfang.
Kommen wir zum Schluss noch zur Kultur. Das 66. Filmfestival von Locarno ist am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen. Diese Woche gab es nun eine Generalversammlung des Festivals. Wie fiel denn die Bilanz aus?
Ja, das ist ja eine Neuigkeit, dass seit einigen wenigen Jahren wird sofort 2 Tage nach Ende des Filmfestivals diese Generalversammlung durchgeführt, um eine Bilanz zu ziehen. Und man muss sagen, sie fiel dieses Jahr ausgesprochen positiv aus. Es war ja das erste Jahr unter der künstlerischen Leitung von Carlo Chatrian, also dem neuen Direktor. Und man hat den Eindruck, dass diese Ausgabe doch gelungen war. Die Zuschauerzahlen sind positiv, allerdings doch nur sehr leicht gestiegen gegenüber dem Vorjahr. Das kann vielleicht etwas erstaunen, weil ja wirklich das Wetter fantastisch war in diesem Jahr und auch praktisch alle Vorführungen auf der Piazza Grande stattfinden konnten. Insgesamt, wie gesagt, gab es eine sehr positive Einschätzung dieser Ausgabe.
Aber es gab auch kritische Punkte.
Ja, auch über die wurde diskutiert, denn die Preisverleihung am Samstagabend zum Beispiel, die hatte doch mit einigen Pannen zu kämpfen. Dazu kam auch die Diskussion um Giovanni Senzani, diesen Rotbrigadisten, der in einem Wettbewerbsfilm eine Rolle spielt, nämlich in Sangur, also in Blut, und der auch persönlich ja am Festival aufgetreten war. Dies hat ziemliche Diskussionen ausgelöst. Der Filmfestivalpräsident Marco Solari hat das nochmal gerechtfertigt, dass dieser dort gewesen sei. Das sei halt im Rahmen der künstlerischen Freiheit nötig, auch wenn er selbst sich diese Präsenz nicht unbedingt persönlich gewünscht hätte.
Gerhard Lob, freier Journalist in Locarno.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.